Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
International. Eine Sendung von Brigitte Zink.
Lettlands Bürgerinnen und Bürger trauten ihren Ohren kaum, als der neue Regierungschef Valdis Dombrovskis im März erstmals öffentlich von Staatsbankrott sprach. Ohne die versprochenen Milliardenkredite des Internationalen Währungsfonds sei Lettland im Juni bankrott, sagte der Regierungschef. So oder so, die Bevölkerung müsse sich auf harte Zeiten einstellen. Staatsbankrott. Eine schockierende Nachricht nach Jahren des Booms und des Aufschwungs. Eine Nachricht, die aber auf den ersten Blick überhaupt nicht zum Bild passt, das Lettlands Hauptstadt Riga abgibt. Frisch renovierte Häuser in prunkvollem Jugendstil säumen die großen Boulevards aus der Zarenzeit. Und auf den Boulevards protzen schwarz glänzende Luxuslimousinen mit Lettlands neuem Reichtum. Fröhlich und unbeschwert ist die Stimmung im autofreien Herzen der Altstadt. An jeder Ecke, auf jedem Platz spielen Straßenmusikanten um die Wette. Fröhlich die Klänge am Stadtkanal. Melancholisch der Cellospieler beim Dom. Das milde Sonnenlicht an diesem ersten Frühlingstag erhellt Rigas enge Altstadtgassen und lockt die Menschen in Scharen auf den Domplatz. In den zwei Cafés, beide bis auf den letzten Platz besetzt, wird konsumiert. In Gassen und Einkaufsstraßen flanieren Rigas Bürger und die ersten Touristen aus Polen, als ob es keine Krise gäbe. Krise? Fragt die Verkäuferin in einem Tabak- und Spirituosengeschäft. Nein, ich spüre die Krise nicht und für mich spielt es überhaupt keine Rolle, ob Krise herrscht oder nicht. In guten Zeiten trinken die Leute Wein, weil sie es sich leisten können. Und in schlechten Zeiten trinken sie, um die Krise zu vergessen, sagt die Verkäuferin. Eine ältere Frau verkauft in der Nähe des Marktplatzes an einem Stand Teekräuter. Auch bei ihr scheint die Krise noch nicht angekommen zu sein. Was heißt schon Krise? Ich bin Optimistin und ich glaube, irgendwann wird alles gut. Solange ich hier meine Minze und Kräuter noch verkaufen kann, werde ich nicht verhungern oder erfrieren. Und ein älterer Mann meint resigniert. Krise. Die Letten haben ihr Leben lang Krise. Wir sind eine Krisennation. Wie viele Letten hat er die Hungersnöte während der sowjetischen Okkupation überlebt und auch die schlimme Wirtschaftskrise überstanden, damals nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991, als Lettland fast in den Ruin stürzte? Wenn man sich auf dem Marktplatz genauer umhört, merkt man, dass die Krise die Menschen doch beunruhigt. Im Radio läuft Werbung, wo man in Krisenzeiten ganz günstig einkaufen kann. Die Krise, sagt Zenta, eine mittelalterliche Frau, die Krise habe auch sie getroffen. Zwei Monate lang habe ich vergeblich Arbeit gesucht, nachdem mein Arbeitgeber pleite ging. Jetzt verkaufe ich halt hier für einen Bauer Gurken. Auf viele Anzeichen der Krise trifft man etwas abseits der touristischen Innenstadt. An den Fassaden vieler Jugendstilhäuser hängen Plakate und zeugen davon, dass die Besitzer seit Monaten vergeblich versuchen, Wohnungen und ganze Häuser zu verkaufen. Luxusrenovierte Kleider- und Ledergeschäfte bieten verzweifelt Preisreduktionen von bis zu 80% an. Doch die Käufer bleiben weg. Ja. Seit Januar habe ich 50% meiner Gäste verloren, sagt uns ein Barbesitzer im Zentrum von Riga. Verloren, weil Mieten für Büros und Anwaltskanzleien astronomische Höhen erreichten und seine Kundschaft die Büros an den Stadtrat von Riga verlegen musste. Wie lange er durchhalten kann, ist unklar. Er weiß einzig, dass in den letzten Wochen mehr als ein Drittel der Geschäfte und Restaurants in Riga schließen mussten. Vor einer ungewissen Zukunft steht auch Gastrounternehmer Alexi. Der 32-jährige Lette ist vor ein paar Jahren aus Kanada zurückgekehrt, voller Hoffnung, weil in Lettland nach dem EU-Beitritt vor 5 Jahren der Aufschwung begann. Sein Betrieb sei ausgezeichnet gelaufen, doch nun bleibe plötzlich die Kundschaft weg, sagt Alexi.
It's a horrible feeling right now, you know, and I know that's happening all over the world. We don't know if trying to sell a nice meal for cheaper is going to bring people in or not, because people right now just don't really know what they're going to do.
Es ist schrecklich und ich weiß, dass es auf der ganzen Welt so ist, aber hier wissen wir nicht, was wir tun sollen. Das Essen zu Schleuderpreisen verkaufen, damit die Leute wiederkommen. Die Zukunft ist ungewiss und ich spreche nicht von den nächsten Jahren, sondern wir wissen ja nicht mal, was in den nächsten Tagen, Monaten passiert.
It's a pretty miserable time.
Kürzlich habe ihm jemand empfohlen, er solle den Betrieb doch liquidieren. Aber er könne doch nicht einfach den Laden dicht machen, sagt Alexi.
You can't just close down. You have to pay to close down and to relieve 33 workers. You need a lot of money. It's not like it just
happens. Das seien 34 Angestellte, die er entlassen müsste. Zudem koste eine Liquidation auch Geld. Vor diesem Problem stünden zurzeit viele Unternehmen im Land. Einigen falle der Konkurs leichter, sagt Alexi, aber die meisten wüssten nicht wirklich, was sie tun sollen.
It's a tough time. No one really knows what to do.
Und immer am Schluss die Frage, wie kann es sein, dass Lettland, das in den letzten Jahren einen beispiellosen Aufschwung erlebte, nun schneller abstürzt, als es gewachsen ist? Noch Anfang des letzten Jahres wuchs Lettlands Wirtschaft um über 12%. Politik und Wirtschaft sprachen mit unverhohlener Bewunderung von Europas baltischem Tigerstaat. Ausländische Investoren witterten neue Absatzmärkte und legten Geld an, vor allem in der Bau- und Immobilienbranche. Viel zu viel Geld, meint Oskar Kastens, der seit 7 Jahren für die Liberalen im Parlament sitzt.
Nein, redziet, Latvija bija tādā situācijā vien brīdi, ka valdībai gandrīz nebija. Nu, varbūt nekustamā īpašuma nodoklis būtu palīdzējis to samazināt, bet
in Lettland gab's Geld im Überfluss. Milliarden von EU-Geldern nach dem Beitritt zur Union. Da gab's die Zahlungen von ausgewanderten Letten und all die ausländischen Investoren und Banken aus Europa oder kauffreudige Russen und Finnen, die hier investierten. Die Regierung war nicht mehr in der Lage, den riesigen Geldfluss zu kontrollieren.
Valdībai bija ļoti ierobežotas iespējas kontrolēt šo ieplūstošo naudu, kas veicināja inflāciju.
Das viele Geld heizte den Konsum an, trieb die Löhne in die Höhe und damit die Inflation. Bis zu 30% stiegen die Löhne während des Booms, in der Baubranche sogar bis zu 80%. Kastens erwähnt das Beispiel eines Elektrikers, der noch vor 2 Jahren 4-mal so viel verdient habe wie ein Hochschullehrer. Die hohen Löhne weckte die Kauflust der Lettinnen und Letten und Skandinaviens Banken, allen voran die Swedbank, vergaben Kredite zu Tiefstzinsen. Genau dies habe den Konsumrausch noch verstärkt, sagt Oskar Kastens.
Skandinavijas bankas, viņām bija šeit fenomenāli pēļņi pēdējos gadus. Un brīžiem pat notika tā, ka
von dieser Entwicklung in Lettland haben die Banken am meisten profitiert und sehr viel Geld verdient daran. Die haben Werbekampagnen lanciert, das kann man sich kaum vorstellen. Auch als es schon erste Anzeichen einer Krise gab, lockten sie die Leute mit Slogans wie «Lebe heute, zahle morgen» oder auch erst in ein paar Jahren.
Die Lettinnen und Letten haben gekauft, um ihren Nachholbedarf zu stillen. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war Lettland lange eines der ärmsten Länder Europas. Nach Jahren der Entbehrungen wünschte sich die lettische Bevölkerung etwas Wohlstand, besonders was das Wohnen betrifft. Früher hausten viele Familien auf engstem Raum in schäbigen Wohnungen, an die jahrelang kein Handwerker und kein Sanitärinstallateur Hand angelegt hatte. Olja, eine pensionierte Ingenieurin aus Riga, hat sich, wie viele ihrer Nachbarn, auch eine Wohnung gekauft.
Mit dem Aufschwung sind auch die Mietzinse kräftig gestiegen und plötzlich reichte die Rente nicht mehr aus, die Miete zu bezahlen. Wie ich haben sich viele dann eine Wohnung gekauft, mit einem günstigen Kredit. Aber dann kam die Krise und jetzt sitzen wir alle auf einem Berg von Schulden.
Die damalige Regierung, zum Teil selber an gigantischen Immobiliengeschäften beteiligt, ließ die Banken gewähren, heizte die Krediteuphorie an und forderte Landwirte und andere Jungunternehmer auf, ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Wie etwa Marika Seimule. Sie ist Designerin, bisher ein seltener Beruf in Lettland. Hat Musik, Kunst und Design studiert, danach an einer Mittelschule Kunst unterrichtet, aber damit zu wenig zum Leben verdient. Doch mit dem Bauboom sei der Bedarf an Innenarchitekten, an Designerinnen gestiegen, sagt Marika, weil es für ästhetische Wünsche plötzlich Geld gab.
Ja, ļoti daudz darba un vairāk objekti paralēli bija. Cik viens beidzās, tik nākamais sākās un pašai darbu nenācās meklēt, vienmēr tevi atrada.
Das Ganze lief wie von selbst. Ich musste gar nie Werbung machen. Wenn einer sah, wie sein Nachbar die Wohnung ausgestattet hatte, wollte er in seiner eigenen auch etwas Spezielles haben. Mund-zu-Mund-Propaganda genügte. Für Künstlerinnen und Künstler waren dies 5 Jahre, in denen man endlich mal etwas Geld verdienen konnte.
Fünf Jahre lang habe sie Auftrag um Auftrag erledigt, zuerst allein, später, als es mehr und mehr wurden, mit 2 Kollegen zusammen, einem Bauingenieur und einem Architekten. Die Idee, ein Büro zu eröffnen, ein kleines Unternehmen zu gründen, setzten sie vor 1 Jahr in Tat um. Problemlos habe die Bank den Kredit für das Büro gewährt, sagt Marika.
Das war genau in der Zeit, als der Abschwung begann. Für uns kam er wie aus heiterem Himmel. Plötzlich konnten wir jeden Tag in der Zeitung lesen, dass wir in eine Krise schlittern. Und ebenso plötzlich floss das Geld nicht mehr so locker. Und dann war sehr schnell Schluss mit Aufträgen.
Nun bleibt Marika auf dem eigenen Kredit sitzen, schlimmer noch, auf einer Zinslast von 450 Euro jeden Monat. 2x die Woche unterrichtet sie nun wieder Kunst am Gymnasium in Riga, gibt Musikstunden für Quokle-Spieler, ein traditionelles Saiteninstrument aus dem lettischen Südwesten. Sie ist nun sozusagen eine Working Poor, die trotz Arbeit jeden Monat tief im Minus landet.
Klar, Krisen kommen und gehen. Dumm ist nur, dass ich nicht weiß, wie ich die Krisenzeit durchstehen kann. Wenn ich wenigstens noch einen Auftrag hätte, um den Kredit zurückzuzahlen, dann wäre es irgendwie zu schaffen. Aber so? Niemand kann mit Kunstunterricht und Musik einen Zins von 450 Euro jeden Monat bezahlen.
Die leichtfertige Kreditvergabe der Banken, geduldet von der lettischen Regierung, hatte noch andere Folgen. Sie förderte die Spekulation in der Immobilienbranche. Diese trieb die Wohnungspreise weiter in die Höhe. 5.000 bis 10.000 Franken kostete der Quadratmeter an Ligas bester Lage zu Boomzeiten. Heute sind die Preise auf die Hälfte gefallen. Solche Verluste rissen die schwedischen Finanzinstitute in Lettland beinahe in den Abgrund. Doch Schweden eilte mit Staatsgeld zu Hilfe und garantierte die Einlagen der Kunden. Genau deshalb zogen die Letten ihr Geld aus heimischen Banken ab und legten es bei den Schweden an. Und dies brachte die Parex-Bank, die größte in Lettland, an den Rand des Ruins. Der Staat musste die Bank retten, verschuldete sich damit derart massiv, dass nur noch der Währungsfonds helfen konnte. Der IWF sprach einen Kredit von 7,3 Milliarden und diktiert jetzt ein rigoroses Sparprogramm. Im altehrwürdigen Gewerkschaftshaus aus den 30er Jahren an der Brunjenko-Gasse in Riga ärgert sich Peters Kriegers über die Entwicklung im Land. Er ist Chef der größten Gewerkschaft in Lettland und sagt:
Jau 2007. gadā mēs arī brīdinājām valdību par to, ka
Schon vor zwei Jahren, als sich die Immobilienblase bemerkbar machte, hat die Gewerkschaft vor dem Leben auf Pump, vor einem möglichen Staatsbankrott gewarnt. Aber im allgemeinen Konsumrausch hat keiner hinhören wollen.
Gefragt und ungefragt kritisiert Kriegers Lettlands Steuerpolitik, die ausgerechnet Spekulationsgeschäfte und Gewinne aus Immobilienverkäufen von Steuern befreit, während in Lettland bereits 130.000 Menschen von Arbeitslosengeld leben.
Šobrīd ir tā, kad jau tā nauda, kas bija plānota budžetā priekš bezdarbnieku atbalsta.
1000 Menschen pro Tag verlieren gegenwärtig ihren Job. Unglaublich viele, wenn man bedenkt, dass das für ein ganzes Jahr budgetierte Arbeitslosengeld schon jetzt praktisch aufgebraucht ist.
Patreiz mēs cīnāmies ar to realitāti, kāda ir.
Täglich kriegt der Gewerkschaftsboss Anrufe von verzweifelten Entlassenen, von Bauarbeitern, deren Chefs sich nicht mehr ans Arbeitsrecht hielten. Und Peter Kriegers hört zahlreiche Beispiele von üblen Machenschaften skrupelloser Unternehmen.
Es kommt vor, dass ein Angestellter eines Morgens zur Arbeit geht und Bescheid kriegt, es gebe zurzeit nichts zu tun. Er solle in einer Woche wieder vorbeikommen. Und geht er dann eine Woche später vorbei, hört er: Ach, eine Woche lang habe ich dich nicht auf der Arbeit gesehen. Du bist gefeuert.
Krieges findet, die Regierung und die örtlichen Bezirksverwaltungen müssten alles tun, um weitere Massenentlassungen zu verhindern, damit nicht das ganze Know-how weg sei, wenn der Aufschwung dann wieder komme. Für den Gewerkschaftsboss ist klar, dass jetzt in der Krise die Exportwirtschaft unterstützt werden muss. Betriebe also, die etwas produzieren. Betriebe vor allem, die bis jetzt die Krise noch einigermaßen überstanden haben. Kriegers erwähnt die einzige Fischkonservenfabrik in Salacgrīva, einem 6000 Seelen Küstenort im Norden, nicht weit von der Grenze zu Estland entfernt. Verschlafen liegt der Hafen da, zwei Fischkutter älteren Jahrgangs liegen vor Anker, Mannschaft ist keine an Bord. Nur der gedämpfte Lärm aus der Fischkonservenfabrik deutet darauf hin, dass hier noch gearbeitet wird. Henris Babris, Leiter der Qualitätskontrolle im Betrieb, empfängt uns zum Rundgang durch die riesige Produktionshalle, in der fast ein Fußballfeld Platz fände. Hier verarbeiten wir hauptsächlich lettische Sprotten, sardinenähnliche Brätlinge. Eigentlich sind es Billigfische, aber in osteuropäischen Ländern und Russland gelten sie als Delikatesse. 20 Tonnen Sprotten werden hier pro Tag gewaschen, geköpft, geschnetzelt, später gekocht oder gebraten, dann in Öl- oder Tomatensauce eingelegt und konserviert. 90% sind für den Export bestimmt, hauptsächlich für die Ukraine und Russland, aber auch für Deutschland und die USA. Normalerweise arbeiten hier 500 Frauen an vier Fließbändern, doch heute ist nur eines in Betrieb. Keine Abnehmer mehr, der Verkauf sei eingebrochen, sagt Babris. Die Ukraine kaufe wegen der Krise praktisch nichts mehr und Russland habe den Rubel abgewertet, was die Sprotten für die Russen unerschwinglich mache. Mit der Folge, statt 3 Millionen verlassen pro Tag nur noch 1 Million Konserven die Fabrik. Dies hatte Konsequenzen für die Belegschaft, mehrheitlich Frauen. Die Hälfte von ihnen habe im Dezember entlassen werden müssen, sagt Kontrolleur Babris. Zurzeit arbeiten noch 200 Frauen hier, 50 sind im unbezahlten Urlaub. Im Klartext heißt dies: Arbeit auf Abruf. Die Arbeiterinnen, die Haare unter weißen Häubchen versteckt und in grüner Schürze, schichten Fisch in leere Dosen. 2000 Büchsen pro Tag müsse sie schaffen, sagt Ina. Aber sie sei froh, dass sie nicht entlassen worden sei und noch an 4 Tagen zur Arbeit kommen könne. Jetzt hofft sie, dass die Fabrik bis zum Sommer durchhalten kann. Solange gibt's noch Frischfisch. Dann gilt wegen der Laichzeit ein Fischverbot bis im Herbst. Was danach kommt, ist ungewiss. Lia Labia, eine 58-jährige Arbeiterin, macht sich Sorgen. Einen Monat lang sei sie schon arbeitslos gewesen, dann habe man sie wieder gerufen, sagt sie. Nach Abzug der Steuern und Sozialversicherung erhalte ich 400 Euro im Monat. Das muss für mich und meine Familie reichen. Würde ich die Arbeit verlieren, gäbe es für mich als 58-Jährige keine Alternative im Dorf. Wie die Fischkonservenfabrik in Salazgrīva versuchen auch andere mittlere und größere Betriebe, die Krise abzuwenden und irgendwie über die Runden zu kommen. Ebenso viele sehen sich zum Aufgeben gezwungen. Die Industrieproduktion ist in den letzten Monaten weiter gesunken. Was also tun, um aus der Krise zu kommen? Die Regierung Dombrovskis sieht den einzigen Ausweg in der Milliardenfinanzhilfe von EU und Währungsfonds. Diese verlangt dafür von Lettland ein rigoroses Sparprogramm. Um fast ein Drittel muss der Staat die Ausgaben kürzen. Das heißt, Renten einfrieren, Sozialleistungen und Löhne im öffentlichen Dienst um 20-30% kürzen. Auch Spitäler und Schulen müssten geschlossen werden. Juri Kascha, Wirtschaftsanalytiker bei der Agentur Lieta in Riga, kann die Forderungen des IWF nachvollziehen. In der Theorie zumindest. Für die Zukunft nach der Krise sei dies sicher der richtige Weg, sagt Kascha. Aber mitten in der Krise sei ein derart drastisches Sparprogramm fragwürdig, vor allem, weil es bereits zu sozialen Unruhen gekommen sei. Kascha rechnet vor, dass die geplanten Lohnkürzungen nur wenig einschenken würden, weil die Löhne zum Teil schon jetzt nicht mehr ausbezahlt würden. Kleiner Spareffekt also. Aber was dann? Den Latz, die lettische Währung abwerten, um die Exportwirtschaft anzukurbeln?
Tātad īstenībā tādas kaut kādas cerības, ka nu mazā Latvija, kas eksportē te baļķus un varbūt šādas tādas high-tech nieciņus, ka viņa, teiksim, tagad varēs spēt.
Lettland sei ein kleines Land. Ob mit dem Export von ein wenig high-tech, Holz und Sprotten der Wirtschaft wirklich geholfen werden könne, sei fraglich. Kascha weist darauf hin, dass die lettische Währung an den Euro gebunden ist. Das bedeutet, bei einer Abwertung des Lats würde die Verschuldung all jener ins Unermessliche steigen, die Kredite in Euro aufgenommen haben. Der Wirtschaftsanalytiker gesteht ein, dass Lettland wirklich vor einem schier ausweglosen Dilemma steht. Und er vergleicht die Situation des neuen Regierungschefs Dombrovskis mit einem Matrosen auf der Titanic.
Valdis Dombrovskis, ja mēs salīdzinām ar kuģi Titāniku, ja. Valdis Dombrovskis ir tā kā tāds, nu,
stellen Sie sich vor, das Riesenschiff die Titanic ist soeben auf den Eisberg geprallt. Der Kapitän verlässt den Kommandoraum und sagt zum Matrosen: "Volle Kraft voraus, versuchen Sie das Schiff am Eisberg vorbeizusteuern."
Neuztraucies, ka mēs tā esam jau tā mazliet sasvērušies, vai ne? Es te kaut kur aiziešu maliņā.
Niemand möchte zurzeit mit Lettlands Regierungschef tauschen. Zurück in Riga, wo wir auf Jevgeni Ljot stoßen, nicht zum ersten Mal. 3 Tage in der Woche spielt er an der Mastalu-Straße Gitarre, um sich einen Zustupp fürs Studium zu verdienen. Aviatiker will er werden und glaubte sich bei unserem ersten Gespräch noch auf der sicheren Seite. Die Perspektiven für Aviatiker seien hervorragend. Die lettische Fluggesellschaft Air Baltic habe 100 Stellen in Aussicht gestellt, glaubte Jevgeni.
So we went there on an excursion and they told everything about the company and stuff like that.
Als wir aber letzthin von der Uni aus eine Exkursion zu Air Baltic unternahmen, haben wir uns nach den Modalitäten für die Stellen erkundigt. Und da haben die Verantwortlichen gesagt, sorry, wegen der Krise gibt es die Stellen nicht mehr.
The crisis came, so we can't afford it right now.
Видно,
Wie Evgeni sind viele Lettinnen und Letten hin und her gerissen, zwischen Ohnmacht und Hoffnung, die Krise möge rasch vorbeigehen. Doch die meisten wissen, dass Lettland eine harte Zeit bevorsteht.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.